Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor wenigen Tagen hat Österreich noch in einer Hitzewelle geschwitzt. Und jetzt das. Heftige Regenfälle führen zu Überflutungen, gefährden Menschen, zerstören Gebäude. Im niederösterreichischen Hollabrunn hat das sogar schon zum Katastrophenalarm geführt.
Die Einsatzkräfte, da habe ich eben auch Einzelne mal gefragt, seit wann sind sie da? Und dann haben sie immer Zeiten genannt, von ganz in der Früh bis in die Nacht, bis 3-4 Uhr früh.
In Tirol haben Murenabgänge ganze Passstraßen blockiert und Vorarlberg fast vom Rest des Landes abgeschnitten. Wir sprechen heute darüber, welche Folgen die schweren Unwetter vom Wochenende für Österreich haben und wie es damit weitergeht.
Meines Wissens ist jetzt in den nächsten Tagen nicht so ein Starkregenereignis, wie es jetzt am Wochenende war, zu erwarten. Allerdings zum Beispiel die Menschen, mit denen ich in Hollabrunn gesprochen habe, die fürchten sich halt vor jedem Regen, der jetzt noch runterkommt.
Wir schauen uns außerdem an, ob die Politik in Österreich einen Plan hat, wie noch größere Unwetterschäden in Zukunft abgefedert werden können.
Sie jetzt hinzustellen im Katastrophengebiet und zu sagen, ja, ich bin für euch da, und gleichzeitig aber eines der Gesetze zu sabotieren, die ja genau das Ziel hat, auch diese Extremwetterereignisse abzufedern, das finde ich einfach sehr scheinheilig.
Und wir stellen die Frage, ob der Schutz der Bevölkerung am politischen Streit scheitert. Gudrun Springer, du kommst jetzt gerade zurück aus diesem Katastrophengebiet in Niederösterreich bei der Stadt Hollabrunn, wo es eben am vergangenen Wochenende besonders schlimme Unwetter gegeben hat. Du hast dir für die Standard-Chronik-Redaktion vor Ort einen Eindruck der Lage gemacht. Wie schlimm sind denn jetzt die Schäden durch diese Unwetter in Hollabrunn gewesen?
Also das ganze Ausmaß des Schadens wird man sicherlich erst in einiger Zeit wirklich feststellen können oder sagen können. Aber zum Beispiel in Hollabrunn direkt war ich vor Ort und da sind einige Betriebe betroffen. Die sind nicht nur unter Wasser gestanden, sondern sind auch von massiven Schlammmassen betroffen gewesen. Vieles ist heute schon ausgepumpt worden. Also wir haben heute einfach ganz viel Aufräumarbeiten gesehen. Wir haben dort die Freiwillige Feuerwehr, verschiedene Feuerwehren gesehen. Wir haben dort einfach Freiwillige gesehen, die geholfen haben, zum Beispiel auch bei einer Behinderteneinrichtung, die jetzt nicht nur Freitagabend von einem Unwetterereignis stark erwischt wurde, sondern dann auch wieder am Sonntag, die eben dort aufgeräumt haben, wo auch zum Beispiel der ganze Keller unter Wasser stand und von Schlammmassen bedeckt war und bis ins Erdgeschoss dort, also da gibt es mehrere Gebäude auf diesem Areal und ein Gebäude war auch gestern nochmal bis ungefähr so 30, 40 Zentimeter hoch im Schlamm, im Erdgeschoss. Und wir haben gesehen, wie viele Möbel einfach in Mülltransporter gehoben wurden von Baggerschaufeln etc., um irgendwie dort auch ein bisschen einen Überblick und eine Ordnung herzustellen. Viele Dinge sind jetzt einfach von der Nässe und vom Schlamm kaputt. Es sind auch viele Geräte zerstört, also nicht nur jetzt in dieser Behinderteneinrichtung, sondern es gibt einen Mechaniker daneben. Ich weiß auch, dass dort die Tennishalle betroffen ist, da kenne ich jetzt nicht die genauen Schäden. Ja, also in dieser Umgebung dort haben wir uns umgeschaut und dann haben wir uns noch in einem Vorort von Hollabrunn umgeschaut, in Oberfellerbrunn. Und dort haben wir mit Leuten gesprochen, deren Privathaus betroffen ist, beziehungsweise auch so der Hühnerstall dann gegenüber, wo einfach die ganze Wiese noch unter Schlamm steht, weil sowas kannst du ja auch nicht einfach so leicht von der Wiese runterräumen. Den eigenen Hof haben sie schon weitgehend irgendwie wieder befreit, mit eben auch freiwilligen Helfern, mit Feuerwehrhilfe, und konnten auch jetzt vor dem Starkregen am Sonntag soweit auch Sperren errichten und hat noch etwas Glück, dass es bei ihnen dann nicht nochmal so hoch gekommen ist, dass sie dann eigentlich nur noch im Hof ein wenig wieder Wasser hatten. Aber dort hatten sie auch 80 Zentimeter im Erdgeschoss eigentlich das Wasser stehen.
Wie du schon gesagt hast, das ganze Ausmaß der Schäden wird sich wahrscheinlich auch erst in den nächsten Wochen zeigen. Aber was man auf jeden Fall schon sagen kann, die Einsatzkräfte, die dort vor Ort arbeiten, die sind ja jetzt schon seit Tagen im Einsatz, weil das Gewitter hat ja das ganze Wochenende über Schäden verursacht, oder?
Genau, die Einsatzkräfte, da habe ich eben auch Einzelne mal gefragt, seit wann sind sie da? Und dann haben die vielleicht gesagt, ja, heute seit 6:30 oder seit 6:30, aber gestern. Und dann haben sie immer Zeiten genannt, von ganz in der Früh bis am Abend beziehungsweise bis in die Nacht, bis 3-4 Uhr früh. Ja, die wurden dann dort auch wirklich, also da gab es dann, ich habe immer wieder Rufe gehört, komm jetzt essen und so, die wurden dort verpflegt und haben einfach versucht, möglichst den Schlamm etc. rauszubringen aus den Gebäuden und das Wasser und das alles so halbwegs sauber zu kriegen. Und am Sonntagabend haben sie natürlich vor allem auch versucht abzuwenden, dass nochmal alles überschwemmt wird, was halt leider zum Teil nicht geglückt ist, eben bei dieser Behinderteneinrichtung in Hollabrunn, aber ja, teilweise dann doch. Also manche Gebäude konnten mit Sandsäcken oder mit so Pumpvorrichtungen dann auch gesichert werden.
Was haben dir denn die Leute dort erzählt, wie es denen jetzt geht nach so einer Katastrophe?
Also dieses Ehepaar, das mit uns da gesprochen hat, wo das Privathaus zum Beispiel betroffen war, die sind natürlich fassungslos. Alle haben jetzt fast de facto von Freitag an irgendwie, waren die im Alarmzustand, haben durchgearbeitet, um das Wasser zuerst einmal irgendwie wegzudrängen oder irgendwie noch irgendwelche Tore in Sicherheit zu bringen, um Kanäle wieder, das war vor allem natürlich die Feuerwehr, um da Kanaldeckel und so weiter, verstopfte Kanäle wieder zu öffnen, dass da wieder was rein kann. Dieses Ehepaar, das hat auch gesagt, sie finden, dass der Bach ist einfach viel zu klein. Sie sind in so einer Senke und da bräuchte es eigentlich ein größeres Becken, um was abzufangen. Es wurde nach dem Hochwasser 2003 auch eins gemacht. Aber sie sagen auch, bei ihnen war jetzt das Wasser höher als damals.
Also jetzt zusammengefasst, es ist ja doch eine kleine Stadt, Hollabrunn. Da ist man schon wirklich überrascht worden von dem Ausmaß von diesen Unwettern übers Wochenende.
Ja, also Hollabrunn war eben zuletzt bei dem großen Hochwasser 2003 betroffen und beziehungsweise genau diese Gebiete, wo wir heute waren, auch. Damit wurde immer verglichen, wenn wir so gesprochen haben, wann war zuletzt wieder so ein Starkregen oder so ein, ja, so Überschwemmungen. Und es ist eigentlich ein Gebiet, das nicht so von diesen Wassermassen immer heimgesucht wird, das kann man sicher sagen. Also für die war das außergewöhnlich. Und es waren eben 1500 Feuerwehrleute waren jetzt am vergangenen Wochenende im Einsatz. Und allein im Bezirk Hollabrunn gab es allein am Sonntag nochmal 30 Einsätze. 5 verschiedene Feuerwehren sind da im Bezirk ausgerückt. Also ich denke mir, es zeigt auch die Regionalität von Starkregenereignissen. Es ist jetzt nicht ganz Hollabrunn betroffen. Es sind einfach bestimmte Teile, vor allem halt Senken etc., wo dann vieles hingeronnen ist oder eben wo diese Bäche durchgeführt haben, die dann einfach Hochwasser geführt haben. Uns haben auch Feuerwehrleute erzählt, dass eben die Kürbisse, die derzeit überall auf den Feldern und jetzt auch überhaupt überall liegen, weil die halt überall hingeschwemmt wurden, dass die halt zum Teil die Kanäle verstopft haben. Also nicht nur natürlich Schlamm. Genau, also es ist sicher für die Menschen in dieser Region ein sehr, sehr außergewöhnliches Ereignis, auch wenn es jetzt nicht flächenmäßig, jetzt nicht, ich nehme an, jetzt nicht so rekordverdächtig ist, wie viel Fläche da jetzt betroffen ist. Aber dort für diese Region ist es ein ungewöhnliches Starkregenereignis sicher gewesen.
Mhm. Und vor allem betrifft es ja über Hollabrunn hinaus noch andere Regionen. Wir haben übers Wochenende, habe ich aus Wien teilweise Meldungen gehört, dass Unterführungen überschwemmt waren, dass teilweise Leute verletzt wurden. Und es gibt Meldungen aus Salzburg, aus der Steiermark. Und ein weiterer Hotspot, wo es auch noch Spätfolgen jetzt geben soll, ist der Arlbergpass in Tirol, da ist auch eine Mure runtergegangen, genau. Und die Straße ist auch sehr stark beschädigt.
Ja, also es gab teils meterhohe Vermurrungen, die Straße wurde unterspült und es wurde ein Teil der Fahrspur Richtung Tirol auf einer Länge von rund 60 Metern weggerissen.
Und diese Arlbergpassstraße, da hat es auch Meldungen gegeben, dass die teilweise komplett gesperrt sein soll für den Autoverkehr. Wie ist da der Stand?
Ja, also die Arlbergpassstraße war heute bis ganz vor kurzem, also sie ist auch noch gesperrt für den Verkehr, aber es ist erst vor kurzem jetzt die Entscheidung gekommen, dass ein Provisorium in der Nacht geöffnet sein wird. Also immer von 20 bis 7 Uhr soll der provisorisch geöffnete Teil eben auch befahrbar sein. Tagsüber wird die Straße weiterhin gesperrt sein, um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern, beziehungsweise einfach um die Sicherheit zu gewährleisten. Und es war eben so, dass dieses Provisorium von Vorarlberger Seite zunächst schon errichtet worden war und heute im Laufe des Tages dann erst aus Tirol die Entscheidung gekommen ist, ob die Fahrbahn da auch wirklich geöffnet wird, um auf einer Spur eben Verkehr durchzulassen. Und jetzt ist offenbar ist die Entscheidung gefallen, dass man diesen Verkehr in der Nacht durchlassen wird und das aber jetzt auch noch länger. Also tagsüber soll es jetzt für, weiß ich nicht wie lange Zeit, ich denke, das wird sich auch erst zeigen, für die Aufräumarbeiten gesperrt bleiben.
Mit Stand 15 Uhr heute am Montag sollten wir dazu sagen, die Bilder, die man da sieht von dieser Straße, sind teilweise auch noch ziemlich beängstigend. Und es ist ja auch so, dass es nicht so viele Straßen gibt, die von Tirol nach Vorarlberg führen. Also das dürfte wirklich den Verkehr noch ziemlich einschränken in nächster Zeit.
Ja.
Das heißt, Aufräumarbeiten in vielen Teilen des Landes jetzt aktuell noch. Kann man denn zumindest sagen, du hast ja schon angesprochen, übers Wochenende hat es diese Unwetter schon gegeben. Dann haben die Arbeiten schon angefangen. Am Sonntag ist dann nochmal mehr Wasser runtergekommen. Ist es denn jetzt zumindest vorbei mit diesen ganz schlimmen Regenfällen fürs Erste?
Also es ist ja jetzt auch noch wechselhaft angesagt, aber meines Wissens ist jetzt in den nächsten Tagen nicht so ein starkes Regenereignis, wie es jetzt am Wochenende war, zu erwarten. Allerdings zum Beispiel die Menschen, mit denen ich in Hollabrunn gesprochen habe, die fürchten sich halt vor jedem Regen, der jetzt noch runterkommt. Also die eine Frau hat gesagt, jeder Millimeter ist jetzt einer zu viel, einfach weil alles voller Schlamm ist und dann nichts mehr irgendwo versickern kann.
Also auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch weiter auf der Standard.at oder wo auch sonst über den Wetterzustand noch ganz genau informieren. Gudrun Springer, vielen Dank dir für diesen Einblick in die großen Unwetterschäden in Hollabrunn und darüber hinaus.
Gerne, danke.
Benedikt Narodoslawski, ich habe heute in unseren Redaktionssitzungen schon mitbekommen, dass du dich noch mit einem anderen Aspekt rund um diese Unwetter auseinandergesetzt hast, nämlich mit der Frage, wie die Politik damit umgeht. Ich habe da auch schon herausgehört, du hast eine Meinung zu diesem ganzen Thema. Und vielleicht beginnen wir am direktesten Anknüpfungspunkt. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner, die war anscheinend auch schon in diesem Katastrophengebiet bei Hollabrunn vor Ort, hat mit den Leuten gesprochen, wie es denen jetzt geht. Das heißt, das Ganze scheint der Politik ja tatsächlich auch ein Anliegen zu sein, mit diesen Unwetterschäden und Folgen umzugehen, oder, Benedikt?
Ja, das ist sehr oft so, dass die Unwetter auch genutzt werden, natürlich für diese Inszenierung. Man reist dann ins Katastrophengebiet und zeigt, dass man sich um die Leute und die Menschen vor Ort kümmert. Das sehen wir in der gesamten Politik seit Jahrzehnten. Das hat schon beim Viktor Klima angefangen, der damals Bundeskanzler war und der mit Gummistiefeln herumgelaufen ist. Und so hat das jetzt auch die Johanna Mickl-Leitner gemacht. Für mich ist es halt so ein bisschen eine Politik der Scheinheiligkeit, weil ausgerechnet die Johanna Mickl-Leitner als sehr mächtige ÖVP-Landeschefin von Niederösterreich eben auch ganz stark eines der zentralen Naturschutzgesetze sabotieren wollte, nämlich das Renaturierungsgesetz, das ja auf der EU-Ebene von Brüssel kommt und wo Österreich ja den letzten Ausschlag gegeben hat, dass es überhaupt in Kraft treten kann. Und wenn wir uns zurückerinnern, hat es dann massiven Streit gegeben zwischen ÖVP und Grünen. Die ÖVP wollte das verhindern und die Grünen wollten es durchsetzen. Und auf Seiten der ÖVP war die Johanna Mickl-Leitner einer der ganz zentralen Figuren, die versucht hat, dieses Gesetz zu verhindern. Und sie jetzt hinzustellen im Katastrophengebiet und zu sagen, ja, ich bin für euch da, und gleichzeitig aber eines der Gesetze zu sabotieren, die ja genau das Ziel hat, auch diese Extremwetterereignisse abzufedern, das finde ich einfach sehr scheinheilig.
Dieses Renaturierungsgesetz hat vor einigen Wochen dann am Ende ja die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eben doch noch durchgesetzt, trotz Anweisung sozusagen von Kanzler Nehammer, dass sie es nicht machen sollte. Darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, den kann ich noch verlinken für die Hintergründe. Aber wenn du das Thema jetzt ansprichst im Kontext von Unwettern, dann musst du, glaube ich, noch kurz erklären, wie hängt denn so ein Renaturierungsgesetz, was eh schon ein kompliziertes Thema war und ist, wie hängt das mit Unwetter und Unwetterschäden zusammen?
Grundsätzlich geht es bei dem Gesetz darum, dass man die Ökosysteme, die gestört sind, wiederherstellt. Die ÖVP hat das so ein bisschen heruntergedodelt als ja, für die Ökospinner irgendein Liebhaberprojekt für Schmetterlinge. In Wirklichkeit geht es aber um ganz handfeste Interessen, nämlich um die Sicherung des Überlebens eigentlich. Es geht darum, dass die intakte Natur, die brauchen wir für saubere Luft, für reines Wasser, damit wir die Ernährung sicherstellen können. Aber auch ganz zentral ist, um auch vor so Unwetterkatastrophen geschützt zu sein. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. Im Renaturierungsgesetz geht es zum Beispiel darum, Moore wieder zu vernässen. Das hat einerseits einen Klimaaspekt, weil Moore sehr wichtig sind für den Klimaschutz. Da kann man jetzt weitergehen und sagen, Klimaschutz ist wichtig, damit die Extremwetterereignisse nicht so häufig kommen. Nämlich je stärker wir das Klima schützen, desto besser können wir das in den Griff kriegen. Und andererseits sind Moore aber auch dafür gut für den Wasserhaushalt. Das bedeutet, wenn es sehr viel regnet, brauchen wir irgendwo Böden, die das Wasser aufnehmen können, weil sonst wird es einfach überflutet. Und hier hat das Moor an sich eine ganz wichtige Bedeutung, um eben dieses Wasser auch zurückhalten zu können. Das Gleiche ist mit der Renaturierung von Flüssen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten Flüsse begradigt. Das heißt, die Flüsse werden schneller und wenn sie über die Ufer treten, gibt es dann eine ziemliche Katastrophe. Bei renaturierten Flüssen gibt es auch Möglichkeiten für den Fluss auszuweichen. Das heißt, wenn mehr Wasser drinnen ist, hat der Fluss Möglichkeiten, eben das Wasser zu verteilen und es geht dann eben nicht in die Ortschaften rein. Und das sind jetzt so zwei Beispiele, die ganz gut zeigen, wie das Wasser, wie der Wasserhaushalt dann reguliert wird bei Unwettern. Also das ist einfach ein Buffer, der ist da oder nicht da. Und wenn man das eben nicht macht und Böden versiegelt zum Beispiel, wie es ja in Österreich sehr häufig passiert, dann potenziert man einfach das Problem.
Das heißt, wenn es mehr von diesen natürlichen Flächen geben würde, dann könnte das Wasser quasi dort hingehen und würde nicht eben so Orte wie Hollerbrunn jetzt komplett überschwemmen und in die Keller reingehen.
Das, ob man das eins zu eins so sagen kann, da bin ich zu wenig Experte. Also ob man Hollerbrunn jetzt wirklich komplett schützen hätte können, das traue ich mir nicht sagen, weil es passiert ja auch Hochwasserschutz. Aber gleichzeitig ist das halt eine zusätzliche Maßnahme, um diese stärker werdenden Extremwetterereignisse halt normal zu dämpfen. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre in den letzten Jahren. Also Hochwasserschutz war ja gerade ein Riesenthema. Wir haben ja Jahrhunderthochwasser gehabt, 2002, 2013, glaube ich. Also da ist die Sensibilisierung in der Bevölkerung und in der Politik sicher auch nochmal gestiegen. Mit der Frequenz in diese Jahrhunderthochwasser haben wir den Namen, weil sie einmal im Jahrhundert stattgefunden haben. Jetzt hat man es eigentlich schon in Jahrzehnten. Allein das müsste ja eh schon alle Alarmglocken schrillen lassen. Wir haben ja auch das Beispiel gehabt in St. Anton. In Tirol war es so, dass da auch in den Medien der Vizebürgermeister aufgetreten ist und gesagt hat, ja, wir haben eh diese Hochwasserschutzmaßnahmen gehabt. Und trotzdem sind dann die Muren runtergekommen. Also wir gehen da, glaube ich, einfach in eine neue Dimension rein. Und da muss man halt langfristig planen für sowas. Und nicht nur, wenn dann die Katastrophe passiert, einfach Millionen verteilen, was ja die Landeshauptfrau Mikl-Leitner jetzt angekündigt hat. Wir helfen den Opfern, wir geben ihnen Millionen. Aber um es in einen Vergleich zu bringen, wenn man so einen Titanic-Vergleich hernimmt, ist es natürlich besser, man weicht einmal dem Eisberg aus, und nicht, man feiert, wenn man die Rettungsboote runterlässt. Also am besten ist, man verhindert in erster Linie einmal die Katastrophe. Wenn die Katastrophe dann eintreten ist, ist es natürlich gut, wenn es Geld gibt. Aber besser wäre natürlich, wenn die Katastrophe nicht eintritt.
Das heißt, wenn jetzt eine Johanna Mikl-Leitner da in Hollerbrunn steht und mit den Leuten redet, ihnen, wie du sagst, eben zu Recht sagt, es wird Hilfe geben und so weiter, dann kann man aber trotzdem nicht beobachten, dass die ÖVP irgendwie abkommen würde von ihrem Widerstand gegen dieses Renaturierungsgesetz. Also das ist weiterhin ein rotes Tuch, oder sehe ich das falsch?
Das war fast tragikomisch für mich, weil der Wolfgang Gerstl, der Verfassungssprecher der ÖVP, tatsächlich in den Stunden, wo der Himmel die Schleusen geöffnet hat, ist er einfach hergegangen und hat gesagt, die Leonore Gewessler, die Umweltministerin, die das Renaturierungsgesetz sozusagen ermöglicht hat, ist eine Staatsgefährderin. Und sie sollte zurücktreten. Und da denke ich mir, man sieht gleichzeitig diese Bilder von Hollerbrunn und diesen ÖVP-Verfassungssprecher. Also das ist wie eine Parallelwelt, die da abläuft. Also einerseits fährt die Mikl-Leitner zu den Hochwasseropfern hin und auf der anderen Seite sagt der Gerstl irgendwie, wer für den Naturschutz ist, mehr oder weniger ist eine Staatsgefährderin. Das geht sich in meinem Kopf dann irgendwo nicht mehr aus. Da wird mir die Politik dann wirklich zu kompliziert.
Haben denn Parteien wie die ÖVP eine Alternative zu solchen Renaturierungsmaßnahmen parat? Weil du hast jetzt auch schon angesprochen, zu betonieren. Wir haben in Österreich auch ein Problem damit, dass wir zu viele Flächen zu betonieren. Jetzt hört man von der ÖVP, wir brauchen irgendwie mehr Straßen zum Autofahren. Also gibt es eine Alternative zur Renaturierung, um solche Hochwässer eben nachhaltig auch zu verhindern, zu vermeiden?
Man kann es auf den Punkt bringen, je mehr versiegelt wird, desto mehr potenziert sie die Gefahr. Und wenn wir auf die Renaturierung gehen, dann dämpft es die Gefahr oder buffert es. In Niederösterreich gibt es, muss man fairnesshalber sagen, diese Bodenversiegelung war da ein massives Problem. Es gibt jetzt neue Raumordnungsgesetze in Niederösterreich, die auf dieses Problem reagieren. Gleichzeitig hat man gerade jetzt einen massiven Straßenprotest in Wiener Neustadt, das lange als die versiegelste oder die Gemeinde mit dem größten Flächenverbrauch gegolten hat, macht jetzt die Ostumfahrung. Ich glaube, vor wenigen Tagen hat die Polizei ein Protestlager gegen dieses Infrastrukturprojekt geräumt. Das ist ein bisschen so wie diese Anti-Lobau- oder Lobau-Bleibt-Bewegung in Wien. Kann man sich das in Niederösterreich vorstellen? Da sind einfach Leute gegen diesen neuen Straßenbau. Und all das ist halt schon so auf einer symbolischen Ebene fast ein bisschen wie eine Realsatire, die da gerade abläuft. Also eine sehr traurige Realsatire, weil das hat ja tatsächlich, da gibt es ja unfassbare Schäden. Wenn das Haus überflutet ist, ist es wirklich eine Tragödie und eine Katastrophe. Aber gleichzeitig eben diese Gleichzeitigkeit der Politik, sie dann hinzustellen und sagen, wir helfen euch, und gleichzeitig boxt man dieses Infrastrukturprojekt komplett durch und hat noch einmal sozusagen diese Ebene von dem Gerstl. Gerade, dass das vor dem Wahlkampf diese drei Ereignisse so zulaufen, das kennt sich kein Drehbuchautor so gut ausdenken.
Also das klingt jetzt alles so pessimistisch. Jetzt hast du schon angesprochen, der Klimawandel wird eher dazu führen, dass wir noch mehr solche Unwetter haben als weniger. Jetzt gibt es auch bei den Maßnahmen dagegen irgendwie nicht sehr viel Aussicht, dass es besser wird. Also hat Österreich einen Plan, dass eben solche Ereignisse in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht noch viel mehr Schaden anrichten werden oder haben wir keinen Plan?
Also ich bin extrem optimistisch und das liegt am Renaturierungsgesetz, weil das ist ja jetzt seit Wochenende in Kraft getreten. Und das ist tatsächlich, das ist einfach was Epochales, was da passiert ist. Und Österreich ist ja jetzt auch verpflichtet, diese Maßnahmen umzusetzen. Und es geht eben nicht um die Schmetterlinge, sondern es geht um die Menschen. Ich glaube, das muss man wirklich ganz stark betonen. Es ist kein Rettungspaket für irgendwelche Insekten, sondern auch, aber das ist immer sozusagen, weil wir das halt auch brauchen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch. Mich ärgert nur diese Scheinheiligkeit. Das ist das, was mich frustriert. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das jetzt in der nächsten Regierung ausschaut. Die EU-Vorgaben kann man nicht zurückdrehen, aber ein Plan, der lässt sich jetzt irgendwie wenige Wochen vor der Wahl, das lässt sich nicht mehr umsetzen. Die türkis-grüne Regierung ist am Ende. Sie macht nur die letzten Sachen. Aber wie es dann zukünftig ausschaut, das kann ich nicht sagen. Auf EU-Ebene gibt es aber gerade diesen Plan mit dem Renaturierungsgesetz. Deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, sondern ich glaube eher, dass man jetzt in dieser Legislaturperiode, und das ist auch ein Vermächtnis von der Ursula von der Leyen, die ja in der Parteifamilie der Christlich-Sozialen, wo ja die ÖVP dazugehört, drinnen ist. Also es gibt ja wirklich einige christlich-soziale Politiker, die das Problem sehr wohl verstanden haben und sehr wohl darauf reagieren. Und ich will da ja nicht irgendwie die ganze Partei bashen, sondern es geht halt tatsächlich dann um die Leute, die halt jetzt gerade wichtige Ämter innehaben. Das ist irgendwie so. Da habe ich das Gefühl, dass die noch nicht diese Langfristigkeit haben, diesen Eisberg sehen, auf den wir zusteuern. Und da sehe ich nicht den Riesenplan, wenn die Leute dann bleiben und an der Macht bleiben.
Und es geht, wie du gesagt hast, auch um die Leute, die bald an der Macht sein werden, so kurz vor der Wahl. Also zusammengefasst, wir haben auf der einen Seite Naturereignisse, die wie jetzt in Hollabrunn wieder sehr schlimm sind. Und auf der anderen Seite die Frage, wie wir damit umgehen, die sehr spannend ist und bleibt. Benedikt Nauroslawski, vielen Dank für die Einschätzung.
Danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allem anderen, das Sie zum aktuellen Weltgeschehen wissen müssen. Wir sprechen unter anderem darüber, warum der Parteitag der Demokraten in den USA nicht ganz so harmonisch ablaufen dürfte, wie es sich viele DemokratInnen wünschen. Und darüber, warum die Pollenbelastung in Österreich dieses Jahr besonders schlimm werden soll. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare für den Podcast. Vielen Dank dafür und jetzt geht's gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Nacht auf morgen Dienstag beginnt in den USA der lange erwartete Parteitag der Demokratischen Partei. Rund 4 Wochen nach Verzicht von Präsident Joe Biden auf eine Wiederkandidatur wird diese Convention eine Art Krönungsfeier für die neue Kandidatin Kamala Harris und ihren Vize Tim Walz. Vor fast 50.000 Gästen werden die beiden versuchen, für ihren Präsidentschaftswahlkampf zu mobilisieren und erste Themenschwerpunkte vorstellen. Auch Ex-Präsidenten wie Barack Obama oder Bill Clinton und auch Joe Biden werden Auftritte haben. Weniger harmonisch wird es vor den Toren der streng bewachten Veranstaltung zugehen. Auf den Straßen von Chicago wurden groß angelegte Demonstrationen angekündigt, nämlich gegen die Nahostpolitik der Demokratischen Parteispitze. Die wird von vielen US-Linken als bedingungslos israelfreundlich und nicht empathisch mit den vielen Opfern auf palästinensischer Seite wahrgenommen. Ob wirklich bis zu 40.000 Menschen dagegen auf die Straße gehen, bleibt abzuwarten. Ein zentrales Thema wird der Gaza-Krieg aber weiterhin bleiben, sowohl auf der Democratic Convention als auch im Präsidentschaftswahlkampf generell. Zweitens, wir kommen nach Österreich, wo es auch in Wien-Donaustadt jetzt Beschwerden über zu laute Konzerte gibt. Konkret nämlich in der Metastadt, die seit mittlerweile 5 Jahren Open Airs ausrichtet. Dieses Jahr zum Beispiel schon mit Cypress Hill, Patti Smith oder der Metalband Korn. Weil die AnrainerInnen im 22. Bezirk das aber als störend empfinden, muss die Metastadt im kommenden Jahr wohl früher Schluss machen. Statt bis 23 Uhr dürften Freiluftkonzerte dann voraussichtlich nur noch bis 22 Uhr dauern. Das hat der Bezirksvorsteher Ernst Nefrevi von der SPÖ erwirkt. Das Ganze erinnert stark an die Arena in Wien-Landstraße. Dort treten seit Jahrzehnten international bekannte Bands auf. Seit im Umfeld der Arena aber neue Wohntürme errichtet wurden, nehmen die Beschwerden von AnrainerInnen zu. Deshalb soll dort seit kurzem eine moderne Soundanlage um rund 1 Million Euro die, Zitat, Lärmbelästigung verringern. Und drittens, AllergikerInnen müssen jetzt noch stärker sein als eh schon, denn die Belastung durch Ragweed soll dieses Jahr besonders schlimm werden. Weil das Wetter bisher besonders warm und feucht war, hat auch das Ragweed stärker geblüht als bisher. Und auch durch den Klimawandel dauert die Pollensaison immer länger. Gräser und Baumpollen sind dieses Jahr ja schon rekordverdächtig lange unterwegs. Was Ragweed angeht, wurden vergangene Woche schon die ersten Pollen von außerhalb Österreichs hereingeweht. Und so richtig los geht es hierzulande dann Ende August, bis die Ragweed-Saison Mitte Oktober endet. Genauere Informationen bekommt man zum Beispiel beim österreichischen Polleninformationsdienst. Der bietet jetzt auch eine internationale Prognose-Landkarte an, bei der man online ablesen kann, wann es mit welchen Pollen besonders schlimm wird. Mehr Infos dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at ebenfalls online nachlesen. Wenn Sie noch Zeit für einen weiteren Standard-Podcast haben und dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr, dann hören Sie in die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria rein. Da ist am vergangenen Wochenende die 3. und letzte Interview-Spezialfolge für dieses Jahr online gegangen. Es geht um das Thema Migration, ob wir in Österreich damit strenger umgehen sollten und wie PopulistInnen das Thema für ihre Zwecke ausnutzen, besprechen die MigrationsexpertInnen Gerald Knaus und Judith Kohlenberger bei Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Mitgearbeitet hat an dieser Folge mein Kollege Scholt Wilhelm und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.